Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Was Messi noch drauf hat, kann Ronaldo nicht mehr. Zumindest nicht am ersten Spieltag der WM 2026. Portugal startet anders als Argentinien ganz mies in die Weltmeisterschaft. Gegen die Demokratische Republik Kongo gibt es nur ein 1:1, obwohl der Gegner ohne seinen größten Unterstützer spielen muss. Deutlich besser als Portugal kommt England rein. 4:2 gegen Kroatien. Überzeugender Auftritt vom Thomas Tuchel-Team. Alle Einzelheiten dazu jetzt im täglichen WM-Podcast von NTV hier bei NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir melden uns am Donnerstagmorgen und melden uns nach dem Abschluss des ersten ziemlich langen Gruppenspieltags. Alle 48 Teams sind jetzt in die WM gestartet und wir blicken hier bei NTV Sport, dem täglichen Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft, auf diese 4 letzten Partien des ersten Gruppenspieltags plus natürlich auch auf den Auftakt des zweiten Spieltags voraus. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin Schulte und wir gehen auch direkt rein. Der Blick auf Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo lohnt sich zu Beginn. Es war ein 1:1, ein überraschendes 1:1, ein überraschender Punktgewinn für die Demokratische Republik Kongo. In Houston wurde gespielt, dort wo ja die deutsche Mannschaft mit 7:1 gegen Curaçao gewonnen hat. Vor dem Spiel müssen wir erstmal erwähnen, gab es ein Gedenken an Diogo Jota, dessen Bild wurde eingeblendet auf den Video-Walls bei der Hymne. Der portugiesische Offizielle Nuno Gomes, Ex-Stürmer, ging ja dann auch zu den Eltern hin, die im Stadion waren und Tränen in den Augen hatten. Das war ein sehr emotionaler Moment vor dem Spiel. Diogo Jota, der hätte natürlich seinen Platz im WM-Kader, in der WM-11 sicher gehabt, ist verstorben infolge eines Autounfalls, der portugiesische Stürmer vom FC Liverpool. Portugal mit Cristiano Ronaldo natürlich in der Startelf, wirkte aber eher so, als würde er das Team hemmen. War ja auch schon in Katar der Fall, als Portugal mit Cristiano Ronaldo ja auch große Chancen ausgerechnet wurden, es dann aber nur ins Viertelfinale ging, man gegen Marokko ausschied und der Start in die WM 2026 ist eben auch kein guter. Für die Demokratische Republik Kongo war es das WM-Comeback nach 1974, damals noch als Zaire ohne Punkt geblieben, deshalb schon jetzt ein historisches Ergebnis. Wir schauen uns den Spielverlauf an. In der 6. Minute geht Portugal durch João Neves in Führung. Der köpft eine Flanke ein zum 1:0. Ist ja ein ziemlich guter Kopfballspieler, obwohl er nur 1,74 Meter Körpergröße misst. In der 11. Minute hat dann Joan Visser die erste Chance für die Demokratische Republik Kongo. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ist es dann Joan Visser, der tatsächlich das erste Tor macht für den Außenseiter nach einer Ecke, eine kurz ausgeführte Ecke. Da wird dann eine Flanke reingebracht und Visser köpft diese ein, verdienter Ausgleich, weil die Demokratische Republik Kongo wirklich gut und mutig mitgespielt hat gegen den klaren Favoriten und das auch in der zweiten Halbzeit getan hat. Es gab gar nicht so viele Torchancen für Portugal. Die beste in der 68. Minute hatte tatsächlich Cristiano Ronaldo, der aber eigentlich den Abschluss gar nicht nehmen sollte oder gar nicht hätte nehmen sollen, denn Bruno Fernandes war besser postiert und hat sich auch sichtlich geärgert, dass Ronaldo ihn nicht gesehen hat. Es war eine große Möglichkeit zum möglichen 2:1 Siegtreffer. Was bleibt von dieser Partie? Portugal, muss man ganz klar sagen, in dieser Form und mit diesem Ronaldo noch ziemlich weit weg von einem Titelkandidaten. Für die Demokratische Republik Kongo war es ein verdienter Achtungserfolg. Nach dieser Leistung und mit diesem Ergebnis können sie sich auch gute Chancen auf das 16-Finale ausrechnen. Sidefact noch an der Stelle, die Demokratische Republik Kongo holt dieses riesige Ergebnis leider in Abwesenheit ihres größten Fans, denn Michel Kuka Mbola Dinga, der wurde beim Afrika Cup rund um den Jahreswechsel weltbekannt in Marokko. Denn Mbola Dinga steht immer regungslos im Fanblock wie eine Art Statue, also die Bilder, die Memes, die gingen um die Welt durch den Afrika Cup und jetzt sind diese Bilder noch nicht entstanden, weil er eben nicht dabei war. Er steht da immer mit einem erhobenen rechten Arm, hat eine geöffnete Handfläche, ist regungslos wirklich während des Spiels, egal was passiert. Und er erinnert damit mit dieser exakten Haltung, mit dieser Pose an den ersten Premierminister der Demokratischen Republik Kongo, Patrice Lumumba. Der war eine der wichtigsten Personen des Landes im Kampf um die Unabhängigkeit, für die Befreiung aus dem Kolonialismus. 1961 wurde Lumumba dann von einem Erschießungskommando getötet, von einem Erschießungskommando des damaligen nicht anerkannten Staates Katanga innerhalb des heutigen Kongos. Belgische Offiziere, das war damals die Kolonialmacht im Kongo, die waren bei der Tötung dabei. Und Lumumba wird von diesem Fan verehrt. Und dieser Fan ist wirklich eine Berühmtheit geworden. Und die Delegation der Demokratischen Republik Kongo hat ihn sogar offiziell aufgenommen. Also der zahlt auch nicht auf private Kosten. Jetzt diese Reisen ist bei allen Spielen dabei. Das war der ursprüngliche Plan. Dann kam ein Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und dadurch kann er jetzt nicht dabei sein, denn die USA machen es zur Bedingung für Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo, dass sie mindestens 21 Tage zuvor sich in Isolation begeben, um Ebola nicht mit einzuschleppen. Und diese 21 Tage war jetzt letztlich nicht machbar. Spätestens beim dritten Spiel, vielleicht schon beim zweiten, ist aber der berühmteste Fan der DR Kongo im Stadion dabei. Offiziell dann als Teil der Teamdelegation. Und wir blicken jetzt auf die zweite Partie des Abends. Es war auch eine Partie mit Favoritenbeteiligung. England gegen Kroatien, das erste Duell zweier europäischer Teams in Dallas. Also wir bleiben in Texas. Generell dieses Spiel ein Dauerduell der vergangenen Jahre. 2018 in Russland im Halbfinale der WM hat sich Kroatien durchgesetzt. 2021 in der Vorrunde der EM England. Logischerweise auch das erste WM-Spiel in der Trainerkarriere von Thomas Tuchel. Bei der Hymne wirkte er sehr stolz, aber hat später auf der PK gesagt, dass er die FIFA inständig darum bittet, die Position der Fotografen während der Hymne zu ändern. Denn er hat in eine Armada von Fotografen geschaut, sehen müssen und konnte seine Spieler dann gar nicht sehen. Und das hat ihn so ein bisschen um diesen wichtigen Moment gebracht, sagte er. Schauen wir uns den Spielverlauf an, kurz und kompakt. Harry Kane hat zunächst Glück, dass er den Elfmeter wiederholen darf, dass der kroatische Torwart minimal zu weit vorne stand. Denn der erste Versuch, der war schlecht von Kane, den hat Livakovic gehalten, der zweite dann allerdings nicht. Da verlädt Kane ihn. Kane trifft dann nach einer Ecke erneut, davor und danach gleicht aber Kroatien jeweils aus. So geht's mit 2-2 in die Pause. Die zweite Halbzeit ist aber dann wirklich schnell erzählt, denn es war eine Partie auf ein Tor. Kroatien hatte nur noch eine Ausgleichschance, rund eine Viertelstunde vor Schluss. Zu dem Zeitpunkt stand es längst 3-2, nur 3-2 für England, die durch Jude Bellingham früh nach der Pause in Führung gehen, danach reihenweise Chancen liegen lassen und es dann erst 5 Minuten vor Schluss glatt ziehen durch Marcus Rashford, der einen Angriff sehr gut zu Ende ausspielt und überlegt abschließt zum 4-2 Endstand. Und dann würde ich sagen, schalten wir jetzt rüber nach Dallas zu unserem Reporter vor Ort. Er war bereits in Mexico City zu Anfang der WM und er ist jetzt ganz nah an Team England dran. Stefan Üersfeld, was hat dir denn besonders gefallen am englischen Auftritt? Was war besonders gut? Was hat letztlich auch den Ausschlag gegeben für den 4-2-Sieg gegen Kroatien?
Jetzt muss man tatsächlich zugeben, so einen herzerfrischenden, den Fußball umarmenden Stil haben wir von England echt sehr, sehr, sehr selten gesehen. Vielleicht war das in der ersten Halbzeit dann doch ein bisschen sloppy noch, haben ja früh dann das 1-0 erzielt, sind aber zweimal doch getroffen worden von Kroatien, die eigentlich ja kaum zu Abschlüssen gekommen sind. Aber England hat oft den Weg hintenrum gesucht, haben die Räume in der Offensive nicht gefunden oder vielleicht auch überhaupt nicht finden wollen. Das wirkte so ein bisschen ängstlich, so ein bisschen erstaunt davon, was möglich sein könnte nach der Vorbereitung, wo ja schon sehr, sehr gutes Gefühl in dem Camp herrschte. Und jetzt standen sie da und führten und wussten eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergehen sollte. So hat es gewirkt. Kroatien dann zweimal mit Chipmillen eigentlich hinter die Abwehr gekommen und die Instabilität der Defensive offengelegt.
Ja, so ein paar Problemfelder gibt es auch beim stark besetzten englischen Team. Die Torwartposition ist ja eigentlich eine Dauerbaustelle in England. Jordan Pickford, das ist jetzt nicht das alleroberste Regal, aber das ist wirklich dann Meckern auf hohem Niveau. Das sind ja auch eher Kleinigkeiten, die zum absoluten Top-Auftritt dann gefehlt haben. Abwehr irgendwie in den Griff bekommen und dann sieht es wirklich brutal gefährlich aus, was die Engländer da machen. Dann würde ich auch sagen, dass sie auf einem Level mit Frankreich, mit Spanien, wenn die sich jetzt raffen im zweiten Gruppenspiel, da dann auch genannt werden sollten, was die Top-Favoritenrolle anbetrifft.
Die Standardstärke nach den Ecken von Rice wurde immer im Zentrum ein oder zwei und Kroaten wurden geblockt und dadurch taten sich dahinter dann unendliche Räume auf, die England dann genutzt hat. Einmal gab es den Elfmeter, dann Kanes Kopfball zum 2:1 und der hatte in der Situation, lief ja fast vom Strafraum aus an, mehr Raum als Dallas hier so rund um die um das Stadion die Parkplätze in Anspruch nehmen. War beeindruckend, hat der kroatische Trainer sich hinterher auch mehrfach drüber geäußert auf der Pressekonferenz und das eigene Abwehrverhalten als desaströs beschrieben, gesagt, dass man das ja im Vorfeld schon gewusst habe, aber es letztendlich nicht zu verteidigen war. In der zweiten Halbzeit dann bis zur Trinkpause wieder, die Hydration Break, die ja dann das Spiel doch immer wieder durcheinander wirbelt, war das schon sehr beeindruckend. Beginnt mit Bellinghams Tor zum 3:2, dann gab es so eine Fünffachchance zwischen der 56. und 58. Minute, der kroatische Keeper sein eigenes Team dann am Leben gehalten hat. Es war insgesamt, muss man sagen, was eine Bewerbung als Topfavorit. Richtig, richtig exzellent war es dann vielleicht 15, 20 Minuten. Aber da haben sie nach der Pause angedeutet, was alles möglich ist.
Thomas Tuchel meinte bei der Pressekonferenz, dass er seine Mannschaft in der Halbzeit an die eigenen Stärken erinnert hat. Stand hier nur 2:2, man hatte eben Fehler gemacht defensiv. Stefan, was waren denn ansonsten so die spannendsten Aussagen auf der PK, beziehungsweise wie hat auch Thomas Tuchel auf dich gewirkt?
Wenn wir verlieren, verlieren wir auf unsere Art. Das hat er wohl der Mannschaft gesagt, so berichtete Harry Kane später bei ITV und Tuchel hat das auf der PK auch bestätigt. Also wirklich hohes Risiko, immer drauf und der Tuchelball komplett losgelöst, beschwingt, radikal. Das hat dann auch Bellingham hat das nochmal bestätigt und was dann auch noch ganz zum Schluss der PK kam, war, dass Tuchel seinen Leader Harry Kane lobte, nicht für die Tore, sondern eben für seine Defensivarbeit in den letzten Minuten des Spiels und hat dann gesagt, es ist ein komplettes Spiel eines kompletten Spielers gewesen. Tuchel wirklich super glücklich und man kann sagen, der wirkt mittlerweile schon so ein bisschen so wie so ein Elder Statesman, der seinen Job wirklich liebt, der viel gesehen hat und der jetzt in diese WM geht, in seine erste WM, wie einer, der vielleicht schon einige große Sachen erlebt hat und jetzt so die Krönung seiner Karriere anstrebt.
Danke an Stefan Üersfeld nach Dallas, Texas. England gewinnt also 4:2 gegen Kroatien und macht deutlich, mit England wird zu rechnen sein bei dieser WM. Mit Kroatien wahrscheinlich eher nicht mehr, wäre meine Prognose, was die ganz großen Turniererfolge anbetrifft. 2018 im Finale gestanden, 22 im Halbfinale. Aber jetzt wirkt die Mannschaft doch in der Spitze ein bisschen überaltert. Also die absoluten Topspieler, Modric, der hat auch sehr schwach gespielt jetzt gegen England. Aber auch Kovacic, der jetzt gar nicht mehr in der Startelf war, sondern dann für Modric kam in der 58. Minute. Perisic wird auch nicht mehr jünger, ist glaube ich auch schon 37 mittlerweile. Also das wird schwierig dann auch nochmal so zu bestätigen, die letzten Weltmeisterschaften aus kroatischer Sicht. Parallelspiel in dieser Gruppe, beziehungsweise das zweite Spiel dieser Gruppe, war dann das Duell der Außenseiter, Ghana gegen Panama in Toronto. Ghana ohne Thomas Partey, der ja ein Einreiseverbot bekommen hat für Kanada. Da gibt es ja die Vorwürfe der Vergewaltigung, da gab es eine Anklage. Und deshalb, weil er da offenbar das nicht angegeben hat bei der Einreise, wurde ihm die Einreise verweigert. Ghana hat alles probiert, aber es hat nicht geklappt. Also Starspieler Thomas Partey nicht mit von der Partie und trotzdem gewinnt Ghana dieses Spiel mit 1:0, aber wirklich auf der allerletzten Rille und es sah lange nicht danach aus, denn Panama in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Panama zum zweiten Mal ja dabei, 2018 in Russland erstmals dabei gewesen, damals alle Spiele verloren und auch jetzt kassiert man eine Niederlage, weil man eben letztlich die wenigen Chancen, die es dann gab, nicht nutzt und insgesamt aus der Dominanz in der ersten Halbzeit zu wenige Chancen wiederum rausgespielt hat. Ghana muss dann auch noch den Torwart wechseln in der Pause. Lawrence Atizigi, der war bislang bester Mann, das sagt auch alles aus. Der muss dann verletzt raus, macht es auch nicht einfacher. Aber der Ersatzmann hat dann auch wenig zu tun bekommen, denn in der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Bild. Ghana klar besser, klar gefährlicher. Und in der 95. Minute gibt es tatsächlich den Lucky Punch. Thomas Asante auf Jerenki, der schiebt ein zum 1:0 in der 95. Minute, ist ein völlig unbekannter Spieler, 20 Jahre jung, spielt in der Provinz in Dänemark bei Nordjylland und ist der ghanaische Held dieses Auftaktspieltages. Und das bedeutet, für Ghana ist damit jetzt die Chance gewahrt auf die K.O.-Phase. Mit 3 Punkten kann man schon weiterkommen, wenn das Torverhältnis passabel ist. Deshalb, selbst wenn Ghana gegen England und dann auch gegen Kroatien, in beiden Spielen ist man Außenseiter, verlieren sollte, hat man eine Chance durch dieses späte Siegtor. Für Panama wird es natürlich schwierig. Die treffen am Mittwoch 1 Uhr deutscher Zeit, also 1 Uhr nachts natürlich in Toronto, erneut auf Kroatien dann. Ghana spielt am Dienstag um 22 Uhr in Boston gegen England. Machen wir diesen WM-Tag noch rund mit dem Auftritt von Usbekistan gegen Kolumbien. Auch hier natürlich Favoriten- und Außenseiterrolle klar verteilt, wie in vielen Spielen hier in der Gruppenphase. Kolumbien, klarer Favorit. Usbekistan, einer von 4 Debütanten bei der WM. Dies jetzt hier die letzten beiden Teams, die ins Turnier eingestiegen sind. Das haben sie gemacht in Mexico City im Aztekenstadion, der Ort des Eröffnungsspiels. Und es war wenig überraschend natürlich eine kolumbianische klare Überzahl auf den Fantribünen. Und die haben diese Heimspielatmosphäre letztlich genutzt. In der 17. Minute gibt es die erste knifflige Szene aus usbekischer Sicht. John Arias, der kolumbianische Außenstürmer, zielt aus 18 Metern nur knapp vorbei, das wäre fast die Führung gewesen. Luis Lucho Diaz, der Bayern-Star, schießt dann an den Innenpfosten in der 32. Minute. In der 41. ist es dann endlich soweit. Außenverteidiger Daniel Munoz verwertet ein Zuspiel von Diaz. Volley aus der Luft, klasse gemacht, 1:0 für die Cafeteros, so werden die Kolumbianer genannt, übersetzt Kaffeebauern. 61. Minute Usbekistan, das sind die Weißen Wölfe, die gleichen überraschend aus, wirklich vollkommen aus dem Nichts. Shomurodov ist der beste Stürmer des Landes, der verwertet eine Flanke herausragend. Kolumbiens Torwart kann den Ball nicht entscheidend abwehren. Aboshek Faisulayev köpft den Ball über die Linie, nachdem Vargas den Ball nur an den Pfosten lenkt, und dann muss ihn Faisulayev nur noch über die Linie drücken. Das erste WM-Tor in der Geschichte Usbekistans. Aber die Freude währt nicht lange. 65. Luis Diaz macht den Unterschied, der Bayern-Star. Kolumbien kontert Usbekistan aus. Das haben sie ein bisschen hergeschenkt, das Momentum, die Usbeken. Und in der letzten Minute, in der 99. Minute in der Nachspielzeit, macht der eingewechselte Kampas, der ist sogar nur 1,65. Wir erinnern uns an den Anfang des Podcasts, da haben wir gesprochen über das Tor von João Neves, der ist 1,74. Jetzt wird das Ganze sogar noch unterboten, 1,65 groß und trotzdem Kopfballtorschütze. Kampas macht den Deckel drauf für Kolumbien zum 3:1. Danach gab es noch einen Lattenschuss von Usbekistan. Aber am Ende steht hier ein hochverdienter Sieg für die Kolumbianer. Ja, kann man auch so ein bisschen unter Arbeitssieg verbuchen. Lucho Diaz, Luis Diaz macht den Unterschied, und Usbekistan jetzt nicht konkurrenzunfähig, gar nicht, aber sie müssen jetzt schon am dritten Spieltag gegen die Demokratische Republik Kongo unbedingt gewinnen. Ich denke, das ist am ehesten ihre Kragenweite. Sie sind schon die vierte Kraft in dieser Gruppe. Das ist so mein Eindruck nach diesem ersten Spieltag. Die Demokratische Republik Kongo spielt jetzt gegen Kolumbien, Usbekistan gegen Portugal. Dazu kommt es Dienstag 19 Uhr in Houston. Also Portugal kann in Houston erneut spielen. Kolumbien gegen die DR Kongo Mittwoch 4 Uhr in Guadalajara, also in Mexiko. Kolumbien also mit 2 Auftritten in Mexiko. Machen wir dann jetzt noch ein Zwischenfazit zum ersten Spieltag dieser WM. Alle 48 Teams haben wir jetzt einmal gesehen. Da lohnt es sich, ein bisschen näher drauf zu schauen, vielleicht in Kurzform von den Favoriten bzw. Mitfavoriten haben. Überzeugt, ganz klar, Argentinien natürlich, England auch, Deutschland muss man auch dazu nennen, eine Halbzeit auch, Frankreich, die haben so das gemacht, was sie bei den letzten Turnieren gemacht haben, aber jetzt sogar noch ein paar mehr Tore geschossen. Also es war ja häufig so, dass Frankreich eher harmlos gespielt hat, abwartend gespielt hat, war jetzt auch so eine Halbzeit lang, aber dann wurden wirklich aus allen Lagen geschossen. Norwegen würde ich auch noch erwähnen wollen, die waren erwartet stark gegen den Irak und haben jetzt erstmal oder sind den Vorschusslorbeeren jetzt in diesem Spiel erstmal gerecht geworden, aber die starken Gegner warten ja auch alle noch. Enttäuscht haben dagegen Portugal ganz klar, Spanien, Brasilien, Niederlande, die Schweiz und auch die Türkei, die sich sehr viel mehr ausgerechnet haben dürften im Auftaktspiel gegen Australien. Und damit beschließen wir diesen 7. WM-Tag und schauen auf den 8. Das ist der Auftakt in den 2. Spieltag. Tschechien gegen Südafrika in Atlanta. 18 Uhr wird gespielt. Beide Mannschaften haben Auftaktspiele verloren. Das heißt, So ein bisschen Siegen- oder Fliegen-Modus. Tschechien favorisiert. Südafrika war auch wirklich brutal schlecht im Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Hugo Broos, der Trainer, war trotzdem nicht unzufrieden, was wirklich wild ist. Trainer Broos muss Zwane und Sithole, die beiden Rotsünder des Mexiko-Spiels, ersetzen. Und er muss vor allen Dingen offensiver spielen. Sie brauchen den Sieg. Klar, theoretisch kann Südafrika auch am Ende, selbst wenn sie mit 0 Punkten hier rausgehen, noch irgendwie Dritter werden. Aber das kann auch jetzt schon vorbei sein, weil auch bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich zählt. So ist die Regel erstmals jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Noch eine Randnotiz zu diesem Spiel. Schiedsrichterin wird sein Tori Penzo aus den USA. Sie ist damit die zweite Frau, die nach Stephanie Frappart in Katar 2022 eine Partie bei einer WM-Endrunde pfeift. 21 Uhr geht's weiter, dann springen wir erstmal in Gruppe B rein. In Los Angeles spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Die Schweiz ja sehr enttäuschend beim 1-1 gegen Katar. Bosnien, da herrscht bessere Stimmung. Auch wenn das 1-1 gegen Gastgeber Kanada, gegen Co-Gastgeber Kanada jetzt auch keine Offenbarung war. Aber es ist natürlich ein besseres Ergebnis als für die Schweizer dieses fast peinliche 1-1 gegen Katar. Für Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise unter Vertrag bei Hoffenheim, aber noch natürlich streng genommen verliehen bis 30. Juni an die Gladbacher. Für den reicht es ausgerechnet gegen sein Geburtsland immer noch nicht. Also laboriert ja noch an seiner Verletzung aus dem letzten Bundesligaspiel und wird dann aber sehr wahrscheinlich im letzten Gruppenspiel gegen Katar dabei sein. Stichwort Katar, die spielen dann um 0 Uhr in Vancouver gegen Kanada. Kanada solide gegen Bosnien. Steht jetzt natürlich aber auch sehr unter Druck. Also Katar müssen sie schlagen. Wenn sie das schaffen, dann sind sie aber auch sehr wahrscheinlich in der K.O.-Phase. Und das ist das große Ziel der Kanadier. Katar hat gegen die Schweizer überrascht, war aber auch ein sehr glücklicher Punkt. Also Kanada hier trotzdem natürlich großer Favorit. Um 3 Uhr spielt dann der nächste Co-Gastgeber mit Mexiko in Guadalajara gegen Südkorea. Beide gehen ja mit 3 Punkten in die Partie, haben ihre Auftaktspiele erfolgreich bestritten und können damit jetzt das 16. Finale schon vorzeitig klar machen. Unter Umständen sogar, je nach Ausgang des Spiels Tschechien gegen Südafrika, sogar schon Gruppenplatz 1 sichern. Mexiko will das unbedingt, damit sie in der K.O.-Phase weiterhin in Mexiko spielen dürfen. Allerdings der erste Torschütze der WM, Quiñones, ist noch ein bisschen fraglich, ob der spielen kann. Kapitän und Abwehrchef César Montes fehlt ohnehin durch seine rote Karte im Eröffnungsspiel. Und natürlich steht so ein bisschen drüber die Frage, wie feurig wird denn die Atmosphäre in Guadalajara? Zum Abschluss der heutigen Folge noch ganz kurz der Blick auch auf die deutsche Nationalmannschaft. Das DFB-Team spielt ja am Samstag 22 Uhr in Toronto gegen die Elfenbeinküste. Übermorgen geht es also weiter. Aktuell gibt es gute Nachrichten erstmal vom Wettergott. Angenehme Temperaturen sind angekündigt, um die 20 Grad, so ein bisschen wie in Houston. Also jetzt nicht dieses mega heiße Wetter, da hatte man ja auch ein klimatisiertes Stadion. Das hat sicherlich jetzt nicht geschadet und da steht also in Toronto das Wetter auch nicht im Weg. Gestern Training im Basecamp zum Beispiel zur Einordnung bei um die 30 Grad in North Carolina. Spezielles Schusstraining, Standort im Vordergrund, Ziel war es, Selbstvertrauen für die Partie am Samstag zu gewinnen. Vielleicht ja auch ein bisschen Ablenkung zu schaffen von einem kleinen Schreckmoment, den es diese Woche gab. Am Dienstag wurde ja eine Schlange gesehen im Gras, nordamerikanischer Kupferkopf sei es gewesen, hat man dann später ermittelt, ist eine Giftschlange. Also da hört der Spaß dann auf, da hat Joshua Kimmich dann definitiv auch recht. Das sind so die Themen rund ums DFB-Team. Schauen wir ganz kurz auch auf den Gegner, denn da gibt's auch eine besondere Story. Der ivorische Stürmer Elie Wahi ist ja von Frankfurt an Nizza verliehen gewesen. Er soll sich absichtlich eine gelbe Karte abgeholt haben in der französischen Liga und damit Spielmanipulation betrieben haben. So lautet der Verdacht, die Ermittlungen laufen. The Athletic berichtet darüber. Demnach wurde Wahi vor 2 Wochen sogar kurzzeitig festgenommen in Frankreich. Also wirklich ein Thema, was natürlich die Elfenbeinküste so gar nicht gebrauchen kann, so eine Randgeschichte. Dadurch könnte sich der Fokus natürlich ein bisschen wegziehen vom Sportlichen, willst du in der Vorbereitung auf ein wichtiges Spiel gegen die deutsche Mannschaft natürlich nicht haben. Wie auch immer, wir sind gespannt, wie es weitergeht, wie es natürlich auch für die deutsche Mannschaft weitergeht, werden aber erstmal den Fokus richten auf den Auftakt des 2. Spieltags in den Gruppen A und B von 18 Uhr an bis 5 Uhr morgens wird dann gespielt und wir berichten dann in gut 24 Stunden über die gesamten Entwicklungen hier bei NTV Sport während der Fußball-Weltmeisterschaft täglich eine neue Folge. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis dahin, ciao.